Gleich nach der Sendung hat er sie angerufen. Er hatte sich von niemandem verabschiedet, war nur kurz in die Garderobe zurückgekehrt, um seine Jacke zu holen, und irrte auf der Suche nach dem Ausgang durch die Gänge des Sendegebäudes. Kaum, dass sein Handy Netz gefunden hatte, wählte er die Nummer der Freiburger Wohnung und lauschte verblüfft Liams aufgeregtem Geschrei im Hintergrund und Maikes fröhlicher Stimme. »Das war ja was«, lachte sie und wechselte den Tonfall, als sie merkte, in welcher Verfassung er sich befand. Während sie nach Trostworten suchte, wurde ihm klar, dass sie den Ernst des Vorfalls gar nicht begriffen hatte. Oskar hatte mit der Möglichkeit gespielt, ihn auf ganzer Linie zu vernichten. Und es war wohl der Geistesgegenwart des Tonmeisters zu verdanken, der die Mikrofone mitten in der eskalierenden Situation ausgeschaltet hatte, dass Maike jetzt nicht mehr als eine heftige, wissenschaftliche Auseinandersetzung in dem Ereignis sah. Die Erleichterung machte ihn schwindeln. Er beschloss, auf die einsame Nacht in einem Mainzer Hotel zu verzichten und trotz der späten Stunde zurück nach Freiburg zu fahren. Während des dreistündigen Blindflugs über die Autobahn drehte sich das Gedankenrad in seinem Kopf unablässig um den Versuch, Oskars Persönlichkeit, Oskars Charakter, Oskars Geisteszustand und überhaupt sein ganzes Wesen nach 20 gemeinsamen Jahren noch einmal unter völlig neuem Blickwinkel zu analysieren. Weit kam er nicht mit seinen Grübeleien. Er konnte sich schlecht konzentrieren und landete immer wieder bei derselben Erkenntnis wie vor einer Wand. Menschen wie Oskar verstehen das Leben als Spiel, bei dem zum Schluss gewinnt, wer sich am besten amüsiert hat. Zu Hause angekommen, erwartete ihn Maike an der Wohnungstür mit einem frisch gemixten Whisky Sour in der Hand und fand die einzigen Worte, die er in seiner desperaten Stimmung zu ertragen vermochte. »Nicht einmal dich liebt Oskar so sehr wie den Krieg.« Die halbe Nacht lang hörte sie seinen leidenschaftlichen Hasstiraden zu und als er betrunken war, brachte sie ihn ins Bett. Dort überließ sie ihm ihren Rücken, bis er einschlafen konnte. Am Morgen ist sie zu ihm unter die Dusche gekommen. Sie regulierte die Temperatur auf ein vernünftiges Maß und fasste seine Hände, deren weißlich aufgequollene Haut bereits ein wenig an einen Toten erinnerte. Glatt gestriegelt vom Wasser blickte sie zu ihm auf und sagte ihm, dass sie ihn liebe und dass ihm ein Idiot wie Oskar doch einfach den Buckel runterrutschen solle. Ihr schmaler Körper war der Fels, das Duschwasser übernahm die Rolle der Brandung. Sebastian klammerte sich an Maike fest und gab ihr in allem Recht. Wenn sie hätte hören können, was er ihr in Gedanken alles schwor, wäre unsere Geschichte wohl an dieser Stelle zu Ende. Sebastian fährt einen Schlenker über die Gegenfahrbahn, um den zerquetschten Kadaver eines Hasen nicht ein weiteres Mal zu überrollen. Auf einem Begrenzungspfahl sitzt ein Raubvogel und hat Oskars schwarze Augen. Vielleicht denkt Sebastian, ist das Ganze ein Glück, ein Warnsignal, ein nochmal gut gegangen, damit es nicht eines Tages zu einer wahren Tragödie kommt. Natürlich weiß er, was er an Maike hat. Aber seit gestern Nacht spürt er deutlich wie nie, dass sie ein Geschenk ist, das er eigentlich gar nicht verdient. Die Jahre haben ihre Schönheit vertieft wie ein vorrückender Tag den Farbton des Lichts. Reiche Kunden der Galerie legen ihr zur Begrüßung gern die Hand auf den Hintern, was Sebastian inzwischen nur noch aus Maikes Erzählungen weiß, da er sich selten auf ihren Vernissagen blicken lässt. Früher zeigten sich der junge Physikprofessor und die Galeristin auf den Ausstellungseröffnungen wie ein Königspaar seinem Hofstaat. Heute pflegt Sebastian in der Badezimmertür zu stehen, während sich Maike vor dem Spiegel ein, wie sie meint, hübscheres Gesicht aufmalt. Dann sagt er das immer gleiche peinliche Sprüchlein auf. Die Physik ist die strengste Chefin, die man sich denken kann. Damit will er zum Ausdruck bringen, dass er auch am Wochenende arbeiten muss. Kaum ist Maike gegangen, sitzt er mit Liam am Boden des Kinderzimmers neben einer vergessenen Mühlepartie und redet über Urknalltheorien. An den Wänden seiner Wohnung hängen großformatige Bilder, die er weder schön noch hässlich findet und zu denen Maike Dinge einfallen, die er nicht versteht. Er kennt die jungen Künstler, die stets zu klein oder zu groß für ihre Hosen und Brillen sind und mit abgewandten Gesichtern Sätze sprechen, die nur aus Substantiven bestehen. Er kennt auch die Sammler, deren Anzüge ein Vermögen kosten, um möglichst billig auszusehen. Es liegt weder an mangelnder Gelegenheit noch an der Anständigkeit des Kunstbetriebs und schon gar nicht an seiner Fürsorge, dass Maike ihm keinen Anlass zur Eifersucht gibt. Sogar als sie den Oberarzt Dobeldeng kennenlernte und mit ihm zu trainieren begann, bestand sie darauf, die beiden Männer einander vorzustellen. Im Radsportclub gab Sebastian Maikes neuem Bekannten die Hand und empfand Mitleid mit seinen dünnen, wie aus Seilen gedrehten Gliedmaßen und dem erschöpften Gesicht. Zwei große Punkte die Augen, ein Komma die Nase, der Mund selbst im Lachen ein Strich. »Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Frau«, sagte Dobeldeng, und Sebastian verstand nicht, was Maike an ihm fand. »Unter vier Augen ist er witzig«, hatte sie erklärt. »Er macht ganz köstlich seinen Chefarzt nach.« Sebastian lieh sich im Club ein Rad und ignorierte die Blicke der anderen Sportler, in denen die exakte Anzahl von Maikes und Dobeldengs Treffen zu lesen stand. An der ersten steilen Stelle des Schauinslands strampelte ihnen der Oberarzt davon. Und Maike machte keine Anstalten, ihm zu folgen. Stattdessen leistete sie Sebastian beim Schieben Gesellschaft, nicht ohne ihn ausgiebig zu verspotten. Erst auf dem Gipfel begegneten sie Dobeldeng wieder, der die Auffahrt in sagenhaften 35 Minuten bewältigt hatte. Er lag auf dem Boden, die Unterschenkel auf der Sitzfläche einer Bank und riss immer wieder den Oberkörper in die Höhe, abwechselnd das linke und das rechte Knie mit der Stirn berührend. Beim Kaffeetrinken war er schweigsam und sah ungeduldig aus dem Fenster, als überlegte er, wie viele Berge man in der Zwischenzeit hätte bezwingen können. Das Letzte, was Sebastian an diesem Tag von Ralf Dobeldeng sah, war ein mit gelbem Polyamid bespannter Rücken, der sich beim Abwärtsbrausen in einer Kurve gefährlich dem Asphalt zuneigte. Maike und Sebastian schauten lange vom Aussichtsturm auf die Stadt und aßen auf dem Rückweg durchs Günterstal in einem netten Restaurant. Nicht erst seit jenem Nachmittag steht fest, dass nur ein Verrückter eine anständige Frau wie Maike. »Dir geht's doch gut«, fragt Sebastian. »Liam ist zu still«.